Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wie wird es mit dem Budget weitergehen, jetzt wo die neueste Prognose auch darauf hindeutet, dass im Unterschied zu allen anderen EU-Staaten Österreich keinerlei Plus im Wirtschaftswachstum hat? Das möchte ich jetzt unter anderem den Clubchef der NEOS, Jannik Schetti, fragen. Und ich freue mich, ihn hier im Studio begrüßen zu können. Schönen
Hallo.
Guten Abend.
Danke für die Einladung.
Es gibt ja neue Prognosen, sämtliche andere haben wenig, aber doch ein kleines Wachstum. Österreich liegt da als allerletzte mit -0,3. Was sagt uns das?
Das sagt uns, dass in der Vergangenheit sehr viele falsche politische Entscheidungen getroffen wurden und dass es höchste Zeit ist, dass wir die Trendumkehr schaffen. Und zwar, dass wir auch strukturelle Reformen angehen in Österreich. Das ist ja ein Mitgrund auch für die schlechte wirtschaftliche Lage, weil Wirtschaftsforscherinnen und Forscher schon seit Jahren und Jahrzehnten sagen, was getan werden muss in Österreich. Stichwort Reformen bei Pensionen, im Bildungsbereich, aber auch im Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Und das hemmt den Staat und die Zahlen sind alles andere als erfreulich. Deswegen, wenn man was Positives in der Situation sehen will, dass vielleicht das der letzte Weckruf ist, auch für...
Doch Reformen anzugehen.
Ja, doch Reformen anzugehen, ja.
Bevor wir zu den Reformen kommen und dem, was die Experten tatsächlich schon länger quasi anraten, da aber noch die Frage, wird dieses Budget halten? Weil natürlich auch die Vorgängerregierung hat immer mit positiveren Konjunkturprognosen gerechnet, als sie dann tatsächlich rausgekommen sind, könnte uns nicht schon wieder das Gleiche passieren.
Ja, also ich glaube, dieses Budget wurde jetzt auch mit durchaus defensiven Zahlen gerechnet, weil man ja aus der Vergangenheit lernen wollte und gelernt hat. Aber Sie haben vollkommen recht, es kann gut sein, dass wenn die Zahlen sich negativer entwickeln als erwartet, dass man dann nochmal nachbessern muss. Und ja, dann werden wir auch nachbessern müssen. Aber jetzt hoffe ich mal, dass wir auch nach sehr vielen Monaten jetzt des Pechs, würde ich mal sagen, was die wirtschaftliche Entwicklung betroffen hat, dass wir jetzt auch ein bisschen Glück haben, dass die Wirtschaft doch stärker anspringt als erwartet und wir vielleicht doch eine bessere Situation haben werden, als so manche befürchten. Aber ja, wenn die Situation schlechter wird, dann werden wir auch da und dort nachbessern müssen.
Der Faktor Glück zu hoffen, ist in der Politik öfters gefährlich.
Wir hoffen auch nicht drauf, aber ich glaube, man kann jetzt schon auch sagen, nachdem jetzt die letzten Monate auch für Österreich in der Politik und auch was die wirtschaftliche Entwicklung betroffen haben, alles andere als einfach verlaufen sind, kann man auch darauf hoffen, dass vielleicht nicht immer das Worst-Case-Szenario eintritt. Aber ich möchte schon auch sagen, dass wir das ambitionierte Ziel der 6,4 Milliarden Euro an Einsparungen, die in den Budgetverhandlungen auch eingestellt waren, dass wir die erreicht haben. Wir als NEOS haben immer gesagt, da steigen wir nicht runter. Das ist eine rote Linie, dass wir diese Sparziele nicht erreichen. Die haben wir jetzt erreicht und jetzt, ja klar, wenn sich die Situation verschlechtert, dann müssen wir uns das Ganze nochmal anschauen.
Dann gehen wir mal vom Best Case und Reformen aus. Jahrzehntelang wurden immer eine Verwaltungsreform versprochen. Es gab schon einmal den riesen Österreich-Konvent und Sie haben ja schon wichtige Bereiche angesprochen, nämlich zum Beispiel den Bildungsbereich oder den Gesundheitsbereich. Da wissen eigentlich alle Experten, da könnte man ziemlich viel einsparen mit einer Verwaltungsreform und einer Zentralisierung der Kompetenzen. Das ist aber immer an den Verhandlungen mit den Ländern gescheitert. Also gehen wir vom Best Case aus. Wie wollen Sie denn die Bundesländer diesmal davon überzeugen, da wirklich eine Reform zu machen? Und wie entschlossen ist die Regierung da überhaupt?
Die Regierung ist, so denke ich, sehr entschlossen, auch die anderen beiden Koalitionspartner, dass da ein großes Verständnis dafür da ist, dass wir jetzt wirklich Reformen angehen müssen. Und das wird mir zumindest glaubhaft von jenen versichert, die schon länger auch in dieser koalitionären Welt unterwegs sind, dass auch bei den Bundesländern eine so große Bereitschaft da ist, wie schon sehr lange nicht mehr. Deswegen sage ich, man muss auch manchmal in den Krisen eine Chance sehen. Und ich glaube schon, dass auch der letzte Landeshauptmann, die letzte Landeshauptfrau verstanden hat, dass es ein Weiter wie bisher nicht geben wird. Wie genau die Reformen und Kompetenzverschiebungen ausschauen, das wird sicher Gegenstand von harten Verhandlungen sein. Aber das, was getan werden muss bei der Bildung, bei der Gesundheit und bei der Energie, ich würde diese drei Bereiche herausgreifen. Ich glaube, da ist schon eine große Bereitschaft da. Und ich habe auch das gestern auch dabei gehabt im ORF in der Sendung. Nur zur Veranschaulichung.
Nicht einfach, Werbung für die Konkurrenz?
Nein, machen wir nicht. Die haben wir gestern auch schon gezeigt. Nur um zu veranschaulichen, das sind die Zahlungsflüsse, Geldflüsse im Gesundheitssystem. Das kann man jetzt hier nicht erkennen, weil es so unübersichtlich ist. Niemand weiß im Gesundheitssystem, was, also nicht die rechte Hand weiß dort nicht, was die linke macht. Niemand weiß, wo das Geld hinfließt, das der Steuerzahler dort reingibt. Und das kann einfach nicht sein. Das ist eine Grafik des Rechnungshofs, der damit auch aufzeigen wollte, null Steuerung, null Ahnung, was mit dem Geld passiert. Und das ist immerhin das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und damit muss Schluss sein. Und ich glaube schon, dass diese Botschaft mittlerweile alle verstanden haben.
Was ist denn das Ziel? Sie haben Energie angesprochen. Das haben Sie ja gemeinsam mit Rot und mit Schwarz. Die sehen das ja auch als wichtiger Punkt. Da gibt es natürlich auch viele Energiekonzerne, die in Landeshand sind. Was konkret würden Sie sich da wünschen, damit die Energiepreise für die Menschen auch nachhaltig leistbarer bleiben und wir vielleicht nicht ganz so abhängig von Regimes wie jenen im Kreml sind?
Ja, also das Hauptproblem sind da leider die Landesenergieversorger. Das kommt ja fast schon im Schildbürgerstreich gleich, wie dort gearbeitet wird. Ich möchte das nochmal kurz illustrieren. Niedrigere Strompreise, Energiepreise werden nicht weitergegeben an den Kunden und höhere Preise schon.
Umgehend nämlich.
Umgehend, ja. Mhm. Und dann, kurz vor Wahlen, schütten sie sich über Dividenden Geld aus, das sozusagen dann ein Körperlgeld ist für den Landeshauptmann, der dann über Einmalzahlungen oder Bonuszahlungen das Geld großzügig wieder an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückgibt. Und das ist eine Art von Gutsherrenmentalität, die niemand braucht, sondern was wir bräuchten, wäre, dass die Gremien der Landesenergieversorger entpolitisiert werden, dass die Aufsichtsräte entpolitisiert werden und dass man die Landesenergieversorger auch in einen österreichweiten stärkeren Wettbewerb bringt. Das findet derzeit nicht statt, weil es da de facto Absprachen gibt, dass die TIWAG das nur in Tirol macht und die Wien Energie nur in Wien und in der Umgebung. Würden wir die Stärke in den Wettbewerb bringen, dann würden auch die Preise sinken und ich glaube, das wäre dringend notwendig im Bereich der Energie.
Sie haben vorher noch einen anderen Punkt angesprochen, der wahrscheinlich mit Ihren Koalitionspartnern relativ schwierig umsetzbar ist und das ist Pensionen. Jetzt stimmt es schon, dass Wirtschaftsforscher schon länger sagen, dass man da strukturell eingreifen muss, aber sehen Sie da irgendeine Chance, das mit SP und ÖVP durchzubringen?
Na, auf jeden Fall. Das ist ja der Bereich dieser genannten,
Nein, also wo wir... Also nicht das, was jetzt schon geplant ist.
Aber das ist ja schon. Wir haben in den ersten 50 Tagen schon die größte Pensionsreform auf den Weg gebracht der letzten 20 Jahre. Also das ist nicht nichts, das möchte ich mir auch nicht kleinreden lassen. Und zwar ohne, also das haben wir es mal gemacht mit behutsamen Schritten, die aber große Einsparungen bringen. Beispielsweise bei der Korridorpension, wo wir das Antrittsalter um ein Jahr angehoben haben mit der Einführung der Teilpension, die auch extrem viele Einsparungen treffen wird. Und ja, wir werden auch sicher noch weitere Schritte gehen müssen, insbesondere mit dem Nachhaltigkeitsmechanismus. Das haben wir im Regierungsprogramm vereinbart und deswegen gehe ich auch davon aus. Naja, der Nachhaltigkeitsmechanismus sieht ja vor, dass wenn wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt treffen, die wirklich umfangreich sind,
65.
Wenn die nicht reichen, dass wir die sozusagen die Budgetzahlen runterbringen, was die Zuschüsse ins Pensionssystem betrifft, dass dann ab 2029, 2030, welche Regierung auch immer dann am Ruder ist, verpflichtend nachschärfen muss. Ja, und wenn ich mir aussuchen kann, Pensionskürzungen oder ein leicht höheres Antrittsalter, dann glaube ich, werden wir mit Zweiterem besser beraten. Natürlich auch mit Ausnahmen für Menschen, die Schwerstarbeit tätigen, das ist eh klar. Aber Österreich ist ja im internationalen Vergleich wirklich Schlusslicht. Und wenn man sich Länder wie in skandinavischen Länder anschaut, wo es eine Art Flexipension gibt, das bedeutet, es gibt ein Referenzantrittsalter, gehe ich früher in Pension, habe ich Abschläge, gehe ich später in Pension, bekomme ich Zuschläge. Das ist etwas, wo wir hin sollten.
Das stimmt, Herr Schetti, und die arbeiten noch viel länger in den skandinavischen Ländern. Allerdings kommen da die meisten tatsächlich aus dem Arbeitsprozess dann in die Pension. Und in Österreich, da ist Österreich nämlich auch Schlusslicht. Da kommen die Leute entweder aus eben schon Krankenstand oder leider auch Arbeitslosigkeit. Also wie kann man das verändern? Weil sonst erhöht man einfach nur das Pensionsantrittsalter, hat aber die Leute viel länger in Arbeitslosigkeit, was ja dem Staat dann mehr kostet und was auch den Einzelnen schadet.
Stimmt, das muss auch Hand in Hand gehen mit mehr Maßnahmen zur Beschäftigung älterer Menschen, mit einem älteren Beschäftigungspaket, wo wir auch dafür sorgen müssen, dass es Anreize gibt, auch für Unternehmen, dass sie mehr ältere Menschen einstellen. Ja, keine Frage, das muss Hand in Hand gehen. Aber trotz allem, das sagt jeder Ökonom, der sich mit dem Pensionssystem befasst, so wie es derzeit aufgestellt ist, ist ja auch ganz logisch, ist eine verkehrte Pyramide, immer weniger junge Menschen, die Pensionen immer mehr älterer Menschen finanzieren müssen. Das ist ein System, das gegen die Wand fahren wird, zulasten derer, die in Pension sind, die in Pension gehen. Das müssen wir neu aufstellen, das sagt einem ja der Hausverstand. Aber natürlich sinnvoll, durchdacht und auch so, dass Menschen, die schon etwas älter sind und trotzdem noch im Erwerbsleben sind, dass die auch noch gut am Arbeitsmarkt gehalten werden können. Und ja, klar, da müssen auch Unternehmen mehr dafür tun.
Mhm. Ganz zum Schluss noch zu einem anderen Thema. Ihr Klubobmann-Kollege August Wöginger sieht sich jetzt mit einer Anklage konfrontiert seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da geht es um eine Postenbesetzung. Sie wissen, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber wie sehen Sie das?
Also wir erwarten uns, dass wie in all diesen Verfahren alle Beteiligten ihren Beitrag leisten zur Aufklärung im Interesse aller. August Wöginger hat dazu schon Stellung genommen. Bis dahin gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Und da muss man die Lage neu bewerten, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Es ist, glaube ich, gut, dass wir in Österreich unabhängige Gerichte haben, eine Strafverfolgungsbehörde, die ihre Arbeit auch tun kann. Und dann wird man die Lage neu beurteilen müssen. Aber das ist eine Angelegenheit der ÖVP, auch der ÖVP-Abgeordneten des Parlamentsklubs. Ist ja kein Regierungsamt, das der Kollege Wöginger innehat. Deswegen ist auch eine Sache der ÖVP-Abgeordneten.
Gut, dann Janik Schetti, vielen Dank für das Interview und
danke.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.